ARD. WDR 5. Neugier genügt.
Alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste. Und es einfach gemacht hat. So ungefähr, kann ich sagen, verhält sich es vielleicht mit der Geschichte von Bernhard Hahnel. Er hat vor 30 Jahren angefangen, Spielplätze zu bauen. Und zwar Spielplätze, die Kindern gefallen. Er hat einfach einen Spielplatz gebaut, von dem er wusste, dass er ihn als Kind toll gefunden hätte. Und seitdem stehen seine Spielplätze in ganz vielen Städten in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Also auch da, wo Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten leben und diese Spielplätze zu den wenigen Orten gehören, an denen sie Kind sein dürfen. Wie und wo Kinder spielen können und dürfen, welche Räume sie sich nehmen dürfen, welche Räume ihnen gegeben werden, das ist alles auch eine politische Entscheidung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Bernhard Hahnel, hier in WDR 5 in der Redezeit. Herzlich willkommen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Freue mich, dabei zu sein.
Ich weiß, Sie werden das schon oft gefragt, Herr Hahnel, aber trotzdem mache ich das, weil es wirklich spannend ist, was einen guten Spielplatz ausmacht, würde ich gerne von Ihnen wissen. Und ich frage das deswegen, weil ich erlebe das zu Hause so, dass der beste Spielplatz eigentlich dann entsteht, wenn man zwei Stühle zusammenstellt und eine Decke drüber wirft. Und dann ist dieser Spielplatz oft viel interessanter als der Spielplatz bei uns um die Ecke mit einer Rutsche und dem rustigen Wipptier.
Ja, das ist natürlich jetzt gleich eine super Einstiegsfrage. Was macht einen guten Spielplatz aus? Ich glaube, ein richtig guter Spielplatz müsste sich eigentlich mit seinen Nutzern wandeln können. Das geht natürlich wieder nicht aus diesen ganzen Sicherheits- und Gründen und auch allen Vorschriften, aber eigentlich müsste sich ja ein Spielplatz wie daheim die Stühle dauernd verändern können. Und das tut ja der Spielplatz um die Ecke nicht. Die Schaukel bleibt immer am gleichen Platz, die Rutsche und alles. Und weil das nicht geht, muss wenigstens der Spielplatz dann so attraktiv sein und so herausfordernd und so vielseitig und kreativ, dass die Kinder trotzdem lange da irgendwie Anregung finden, ins Spiel zu kommen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also zu Hause kann ich die Stühle wegstellen, austauschen, umstellen, kippen, wie auch immer. Der Spielplatz ist draußen oft statisch, zwangsläufig. Aber Sie sagen, er muss so sein, dass ich dann als Kind einfach ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Also ich kann klettern, aber ich kann auch irgendwas dranhängen zum Beispiel.
Zum Beispiel, also das eine ist natürlich das Klettern und die Herausforderung. Ich finde, Spielplätze müssen unbedingt so ein bisschen gefährlich sein. Jetzt mache ich mich, gefährlich heißt nicht, dass ich da ein Kind schwer verletzen kann, aber dass ich sozusagen selber ausprobieren kann, wie weit kann ich schon gehen, also Herausforderungen annehmen kann und so weiter. Ich glaube, dass wir nicht gut tun, wenn wir die Kinder immer schützen, weil sie müssen ja lernen, sich selber klarzukommen und zu wissen, wo ist die Grenze. Und das Zweite ist, wir müssen unbedingt auch im Spielplatz immer Möglichkeiten geben, wo die Kinder kreativ und spielen können. Und das ist vor allem das Wasser und der Sand, würde ich sagen, da ist es am vielfältigsten.
Ja, also Wasser auf dem Spielplatz ist natürlich eine Sensation. Aber können Sie uns mal, lassen Sie uns das ein bisschen konkreter machen. Wie sah Ihr erster Spielplatz aus? Oder meinetwegen ein Spielplatz, den Sie jetzt gerade aktuell vielleicht entworfen haben, wo Sie sagten, oh, der ist aber richtig gut geworden. Wie sah der aus?
Ich fange beim allerersten an, vor fast 28, ja, glaube ich, fast 30 Jahren mit einem Studienkollegen zusammen haben wir da den Kuckuck gestartet. Da haben wir schon riesige Steine, schwere Granitsteine, teilweise 12 Tonnen hingeschleppt und haben gesagt, ja, Mensch, so schwere Steine, da haben die Kindern gegenüber, da haben sie nicht nur Klettern, da haben sie auch die Materialerfahrung, das Urgestein und alles. Und ganz aktuell bauen wir, glaube ich, einen wirklich schönen Spielplatz in der Nähe von Stuttgart. Und da geht's um die Geschichte von Ronja Räubertochter. Eigentlich bauen wir nicht so gern gegenständlich, weil das Kind hat ja so viel Fantasie, braucht gar keine Geschichte. Aber dort geht's um dieses Momentum dieses Springens, wenn die Ronja dann springt von diesem einen Felsen zum anderen und damit sie ja zeigt, ja, die Geschichte ist natürlich eh wunderbar, wie man sozusagen die Gräben, die Erwachsenen so oft aufreißen, überwinden kann. Und das, glaube ich, wird ein wirklich wunderbarer Spielplatz.
Also Material ist ganz wichtig. Felsen, sagen Sie, also massive Felsen haben ja auch etwas ganz Anziehendes.
Ja, wenn man so einen schweren Granit, also für die Gartenschau in Koblenz damals, die Bundesgartenschau, haben wir einen großen Spielplatz realisiert. Und da war der schwerste Stein, war 28 Tonnen. das ist dann schon schwierig zu transportieren und überhaupt logistisch. Aber wenn dann so ein Urgestein dann dasteht, das hat eine unglaubliche Wirkung. Und den zu bezwingen und da hochzukommen, ist eben mehr als Klettern. Das Kind kommt da in die sinnliche Erfahrung, kann einfach ein Erlebnis haben. Und ich glaube, um diese Erlebnisse, um diese realen Erlebnisse geht's.
Warum sind so viele Spielplätze in Deutschland so langweilig?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ganz viel von dieser Langeweile kommt ja auf, dass das sozusagen im Plan gibt, ich muss Spielplätze haben. In einem bestimmten Umkreis muss so und so viele Spielplätze sein. Wenn ich neu baue, braucht es einen neuen Spielplatz. In diesen Neubaugebieten sind ja oft die schlimmsten, so ein mini kleiner Sandkasten in Wipptier. Ja, wenn man da drauf sitzt, denkt man ja, oh Gott, das arme Kind wird schon mit 2 dement und eine Rutsche und das war's dann. Das ist eigentlich eine Frechheit am Kind. Das hat ja mit Spielplatz und Spielraum schon gleich gar nichts zu tun. Dann wäre es besser, man würde eine große Hecke pflanzen oder einfach eine große Haselnusshecke oder eine Weidenhecke und so. Dann hätten sie einen viel besseren Spielplatz als diese 3 blöden Geräte. Und warum das so ist, ich würde sagen, das eine ist ein ökonomischer Grund und das andere ist, weil man einfach Kindheit noch immer nicht die Bedeutung beigibt, die sie unbedingt haben muss.
Ich habe auch so diese Bilder im Kopf von diesen Spielplätzen, wo dann eben dieses eine Metallklettergerüst dann steht und dann eben diese eine Metallrutsche, die im Sommer viel zu heiß wird, auch wo man gar nicht mehr rutschen kann. Warum stehen Spielplätze oft in der prallen Sonne?
Na gut, das ist natürlich jetzt sowieso nochmal ein ganz aktuelles Thema, was fast jedes Jahr noch größer wird. Die Beschattung, das gilt ja nicht nur für Spielplätze, das gilt auch für Kindergärten und vor allem Schulhöfe. Dass man unbedingt den Schatten erzeugen muss, weil sonst macht es ja überhaupt gar keinen Sinn.
Also das ist einfach nicht mitbedacht worden, sagen Sie?
Ja, das ist einfach nicht bedacht worden, weil man eh nicht viel drüber nachdenkt, was denn einen guten Spielplatz oder einen guten Spielraum oder überhaupt den Raum für Kinder ausmacht. Ja.
Das heißt, dann sitzen vielleicht im besten Falle gut meinende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Städten vielleicht vor einem Katalog mit Spielgeräten, bestellen die, sagen, aha, was zum Klettern, was zum Rutschen und was zum Schaukeln.
Genau. Und dann habe ich sozusagen das abgehakt, ja, also Spiel erledigt für die Kinder. Und vielleicht wäre es gut, drüber nachzudenken, kriegen wir nicht unsere Gemeinde, unsere Kommune, vielleicht sogar unsere Stadt überhaupt kinderfreundlicher? Kriegen wir das nicht hin, dass die Kinder einfach rausgehen können und wieder da spielen können und langsam sich ihre Welt erobern und nicht sozusagen von zu Hause dann auf den Spielplatz gebracht werden müssen und so? Das wäre schon dann wieder noch ein nächster Schritt, aber unbedingt notwendig.
Das möchte ich gerne mit Ihnen auch besprechen. Also Sie sagen ja selber auch Spielplätze gut und schön, aber es braucht eigentlich mehr. Aber gleichzeitig würde ich gerne von Ihnen wissen, ein Spielplatz, wie Sie ihn gerne entwerfen, also auch zum Beispiel mit den schweren Steinen und den vielen Holzkonstruktionen, die ganz augenfällig sind, weil sie gestapelt sind, weil man darin klettern kann. Es gibt keinen vorgegebenen Weg, um etwas zu ersteigern oder ersteigen vielmehr. Sind diese Spielplätze teurer? Ich frage jetzt mal für die Kommunen, die jetzt alle gerade zuhören.
Ich glaube nicht, dass sie wirklich wesentlich teurer sind. Das ist ja, gibt ja immer vorgeschriebene Budgets oder meistens für diese Spielplätze ist die Frage, wie nutzt man dieses Budget aus? Holt man sich ein teures oder 2, 3 teure Spielgeräte oder arbeitet man viel mehr mit dem Raum noch dazu? Weil Spielplatz sich eben nicht nur durch die Geräte definiert, sondern wie ist überhaupt der Raum gestaltet? Gibt es da noch Berge und Täler und eben die Sandlandschaft und all das? Und das ist ja alles nicht so teuer. Mhm. Ich würde sagen, so und so, wenn man richtig aufwendig ist und mit Riesensteine und für eine Gartenschau und mit ganz viel Holz, ist das sicher nicht billig, ja.
Aber trotzdem ist es durchaus möglich, man muss nur anders denken. Und dann sind wir bei dem Raum, den Sie jetzt schon gerade angesprochen haben, Bernhard Hanel. Was sagen Sie, also wenn Sie sagen, der Raum müsste anders gestaltet sein, können Sie das ein bisschen beschreiben? Weil Sie sagen ja auch eigentlich, obwohl Sie Spielplätze entwerfen, die sind so ein bisschen eigentlich auch Notnagel.
Ja, das ist immer so eine, ja, da komme ich immer in so eine zwiegespaltene Situation. Ich habe ja schon so oft gesagt, eigentlich sind Spielplätze ein bisschen eine Bankrotterklärung unserer Gesellschaft. Ja, weil sie das Spiel plötzlich in einen kleinen Raum zwängt und sagt, da spielt jetzt. Und dass die dann wenigstens wirklich gut sind und viel Aufforderungscharakter haben, aber auch Ecken zum Rückzug, dass sie dass auch die Ruhigen und Stillen ihre Ecken finden und nicht nur die toben. Dass viel sinnliches Erleben da drin ist, dass Pflanzen da sind, wie wir schon gesagt haben, der Schatten da ist, dass aber auch die Erwachsenen dort gern sind. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass es für alle ein schöner Ort ist. Sonst sieht man so oft die Eltern ergriffen am Rand sitzen auf irgendeiner Bank, die dann noch abgestellt ist und in ihrem Handy daddeln. Ja, dass man in dem Raum einfach sein kann. Ich finde auch, ein guter Spielplatz bräuchte unbedingt Wasser und eine Toilette und solche Sachen. Jetzt mache ich mich unbedingt bei den Gemeinden und Kommunen, aber eigentlich müsste so ein Raum all das können. Wenn man schon nicht dahin kommt, dass man sagt, okay, eigentlich müssen wir unsere Welt wieder so gestalten, dass Kinder da drin einfach eigentlich das Vorrecht haben.
Wie wäre denn eine Stadt gestaltet? Also den Spielplatz haben wir jetzt erkundet, aber wir sagen ja, eigentlich müsste der Raum draußen außerhalb dieses Spielplatzes schon so einladend sein für Kinder. Was stellen Sie sich vor?
Naja, da wäre ich radikal. Ich glaube, wenn wir eine kindergerechte Urbanität hätten, hätten wir überhaupt eine lebenswerte und in Zukunft vielleicht auch eine, in der wir noch wirklich leben können und nicht eine überhitzte. Wir brauchen einfach so viel wie möglich das Auto aus den Städten raus, soweit es nur geht. Oder eben Spielstraßen, wo das Auto ganz untergeordnet noch seine Rolle haben darf, aber wo das Kind raus kann, aber auch natürlich jeder Mensch. Stefan Benisch, der bekannte Architekt, hat immer gesagt, der Außenraum ist eigentlich das Wohnzimmer des Menschen, also aller Bürger und Bürgerinnen, dass wir dieses Umfeld so gestalten, dass es die Eltern keine Sorge macht, die Tür aufzumachen und zu sagen, jetzt geh ich mal 2 Stunden spielen.
Ich weiß nicht, wie oft Eltern diesen Satz sagen müssen, bleib stehen, da kommen Autos, pass auf die Autos auf, da kommt noch eine Straße, bleib stehen, da kommen noch Autos. Das ist etwas, also das ist die Realität von Kindern, die in der Stadt leben.
Das ist die Realität und die ist natürlich viel problematischer, als wir gerade so denken. Wenn man überlegt, dass ein Kind, wenn es gesund aufwachsen soll und wirklich gut so seinen Biografie-Rucksack packen und alles erleben und scheitern und wieder aufstehen und all das ist ja das Spiel. Das Kind lernt ja im Spiel in den ersten Jahren mehr, als der Mensch im weiteren Leben überhaupt lernen kann. Es lernt ja alles durch das Spiel. Und wenn wir das Spiel, dieses freie Spiel, dieses Ausprobieren des Kindes, diese lauter Möglichkeitsräume, dauernd alles ist möglich und dann verlasse ich es wieder. Wenn wir das sozusagen aus der Kindheit so rausnehmen und teilweise ja auch in den Kindergärten schon viel zu viel die Schule reinbringen, viel zu viel das, was wir den Kindern sozusagen auftrocknieren, sagen, das müsst ihr jetzt schon können, das ist wichtig und was weiß ich. Wir müssen sie unbedingt spielen lassen und dafür finde ich das politisch unglaublich wichtig, dass wir die Städte und Kommunen und überhaupt unsere Umfeld so danach ausrichten.
Was bei Ihnen interessant ist in Ihrer Arbeit, Sie gestalten ja nicht nur Spielplätze, Bernhard Hanel, sondern Sie laden auch Kinder und Jugendliche ein, mit Ihnen diese Spielplätze zu gestalten oder zu bauen sogar.
Ja, das finde ich natürlich auch unglaublich wichtig. Ich finde es fast schon komisch, wenn man die Kinder und Jugendlichen nicht fragt, wie sie ihre Räume denn gerne haben würden. Das gilt natürlich auch für Kindergärten und Schulen. Es braucht unbedingt die Partizipation. Aber
wie machen Sie das denn ganz konkret?
Ja,
haben Sie ein Beispiel?
Ja, also ich hätte ein paar Beispiele. Ich nehme eins gerade von einem großen Beteiligungsprojekt. Das war jetzt in Basel an einer Grundschule. Da haben wir 700 Schülerinnen und Schüler eine Woche lang befragt, wie sie ihren Außenraum denn haben wollen in dem dann neuen Schulgebäude und im neuen Außenraum. Und wichtig ist ja da, dass man lange mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet und ihnen klar macht, ihr müsst jetzt nicht sagen, was ihr schon kennt. Ja, sondern ihr müsst wirklich eure Bedürfnisse äußern. Was wollt ihr? Was braucht ihr denn wirklich? Und dann kommt plötzlich, wir brauchen Rückzug. Wir wollen Ecken haben, wo wir nicht eingesehen werden. Natürlich wollen wir auch Bewegungsräume. Bei den Kleinen kam immer, wir wollen Tiere. Also erste, zweite, dritte Klasse kam immer das Tier und wo man dann merkt, ja, sie beschreiben plötzlich nicht mehr einen Schulhof, der für 15 Minuten taugt, sondern sie beschreiben eigentlich einen Lebensraum, weil sie halten sich dort auf. Und wenn man, und ich finde es so rasend wichtig, dass wir da den Bedürfnissen der Kinder nachgehen.
Das ist natürlich ganz rührend, wenn Sie auch sagen, dass Sie die Tiere auch dabei haben. Und dann merkt man sofort als Erwachsener, ja, wie soll das denn gehen? Wer soll sich denn darum kümmern? Der Hausmeister hat dafür auch nicht auch noch Zeit.
Ja, aber wenn man, das stimmt natürlich auch alles. Ja, aber wenn man dann, ich glaube schon, das hat sehr viel damit zu tun, dass man einfach die Bedeutung dem nicht zumisst, was es denn wirklich hat. Weil ein Kind was mit der Natur wirklich in Berührung kam, was Natur wirklich erleben durfte, was ja, wird nachher mit der Natur anders umgehen. Ein Kind, was in dem Sozial sich ausprobieren durfte, einen guten Raum hat, um das Soziale ausprobieren, wird später viel, viel leichter haben, auch sozial zu wirken. Ich glaube, viele Probleme, die wir haben auf der Welt, wie Umweltkrisen und auch soziale Konflikte auf der ganzen Welt, fangen einfach in diesem Kindesalter an, dass die Kinder nicht wirklich in ihre eigene, ureigene Biografie kommen können.
Bernhard Hadl, Sie sprechen auch viel von den Möglichkeiten, die Kinder haben sollten, sind gleichzeitig mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrem Verein Kuckuck auch unterwegs in Kriegs- und Krisengebieten. Es hat angefangen nach dem Krieg in Ex-Jugoslawien in Sarajevo, wo Sie einen Spielplatz gebaut haben auch, und bauen auch weiterhin in Kriegs- und Krisengebieten Spielplätze. Wo steht Ihr aktuell letzter Spielplatz an einem Ort, wo man ihn von vielleicht nicht sofort erwarten würde?
Ja, wir bauen mit unserem Verein im Kokokultur bauen wir jetzt nicht nur in wirklichen Kriegs- und Gebieten, sondern eben auch in benachteiligten Gebieten. Und ich nenne einfach ein paar Orte: das Lepradorf im Nepal, das Zentrum für mehrfach behinderte Kinder im Slum von Addis Abeba, in dem Kindergarten von Beirut, aber auch die Spielcontainer in der Ukraine. Und im Moment ist der dringende Versuch, irgendwie nach Bethlehem in das Kinderdorf zu kommen, um dort den Kindern in Spielraum zu geben, weil eben dieses Spiel den Kindern am allermeisten, nachdem sie wenigstens satt sind und wieder in Sicherheit, ihre Kindheit zurückgibt. Dies ist, also wenn Kinder dann plötzlich wieder ins Spielen kommen und plötzlich doch wieder das Lachen anfangen, das finde ich einfach eine der schönsten Momente, die es gibt. Und wir dürfen nie vergessen, dass alle Kinder auf der ganzen Welt gleich spielen. Also das nepalesische Kind spielt genau gleich wie das Kind im Slum von Addis Abeba oder von Sao Paulo. Die spielen diese Art, die Welt kennenzulernen, ist immer identisch. Und alle Kinder würden immer zusammen spielen, zu jeder Zeit. Wenn der Raum da ist, die Möglichkeiten, da spielt die Sprache keine Rolle. Sie würden zusammen spielen, würden es wieder lassen. Wir kennen ja, wie das Spiel ist, und wieder anfangen und neu versuchen. Also wir haben da so viel Potenzial in diesem Anfang und machen dann, bis die Kinder erwachsen werden, doch so viel falsch.
Sie haben so viele tiefe Einblicke in das Spiel der Kinder. Wussten Sie, als Sie angefangen haben, zunächst einmal mit dem ersten Spielplatz, von dem Sie eben auch berichtet haben, dass das so eine Dimension nehmen würde?
Überhaupt nicht. Nee, das war mir gar nicht klar, weil wir eigentlich, der Robin Wagner und ich, die das angefangen haben, eigentlich so ganz aus der Kunst kamen. Und diese Dimension war uns überhaupt nicht bewusst, kam dann aber sehr schnell. Also es war dann schnell klar, dass es einer der wesentlichsten, glaube ich, ich würde mich ja versteigen, aber das ist ja immer Unfug, aber ich sage, einer der wesentlichsten Aufgaben, die wir haben, ist, die Kinder so gut es nur geht in ihre Biografie zu begleiten und zu bringen. Und zwar in ihre Biografie, nicht in die Biografie, die wir ihnen vordenken. Und ich glaube, diese Aufgabe ist so wesentlich für all die großen Fragen und für all die großen Aufgaben, die vor uns stehen in dieser doch wahnsinnig komplexen und verrückten Welt, in der wir gerade leben, ja, dass da die ganze Leidenschaft plötzlich reinging.
Sie gehen ja sogar weiter. Also das eine ist dieser große Bereich in den Krisengebieten oder beziehungsweise in den benachteiligten Gebieten, die Sie eben aufgezählt haben, wo Sie ja auch nicht nur bauen, sondern auch Container gestalten, die quasi sich einfach entfalten, wenn man sie dorthin bringt. Also einfach in Anführungszeichen, weil es ist schon eine komplexe Angelegenheit, wenn man sich diese Überseecontainer auch anschaut. Und dann sind Sie noch einen weiteren Schritt vorangegangen, nämlich haben das Weltkinderforum entwickelt. Wenn ich das Wort Weltkinderforum sage, dann kommt mir das vor, als hätte es das schon immer gegeben, weil man kennt das Weltwirtschaftsforum. Aber das ist eine relativ neue Idee. Was haben Sie da auf den Weg gebracht?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Als irgendwie Reaktion auf das World Economic Forum in Davos, mit dem ich mich mal intensiv auseinandergesetzt habe, und jetzt auch gar nicht, ob gut oder schlecht, darum geht's gar nicht, aber gemerkt habe, dass sozusagen dort immer noch gedacht wird, dass die Fragen und die Antworten und wie wir mit der Welt in Zukunft umgehen, immer noch in der allergrößten Mehrzahl von alten Männern besprochen und geregelt wird, wo ich gedacht habe, es kann nicht sein. Ja, wir brauchen so viele neue Ansätze, wir brauchen ganz andere Wege, wir brauchen einen Perspektivwechsel. Und der ist doch bei den Kindern da, warum beziehen wir die nicht ein? Und gleichzeitig, warum gehen wir nicht selber wieder in dieses Spielerische? Warum versuchen wir nicht selber als Erwachsene wieder diesen Ursprung anzudocken und zu sehen, was ist denn wirklich Neues möglich und nicht, was denken wir uns aus? Ja, wir sind ja immer in diesen Schleifen und in diesem Vorgefertigten und mal ein bisschen da ändern, aber sich auf das Neue einzulassen und zu sagen, morgen ist alles möglich. Die Zukunft ist nicht festgeschrieben. Das können wir von den Kindern lernen.
Was passiert auf diesem Weltkinderforum?
Ja, wir hatten jetzt die ersten zwei Mal, wo wir es gemacht haben, 23 und 24, wirklich dann Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt eingeladen. Das war noch ein ziemlich freies Einladen. Wir kennen ja auch viele durch die Auslandsprojekte und haben ihnen sozusagen eine Woche, am ersten Mal war es nur 3 Tage, beim zweiten Mal waren es 5 Tage in Davos in diesem Kongresszentrum. Wir sind an dem gleichen Ort, in den gleichen Räumen wie das World Economic Forum. Weil wir sozusagen wie komplementär andere Bilder von dort in die Welt senden wollen, haben die eingeladen. Wichtig war mir, dass sie eingeladen sind und dass das Thema Geld gar keine Rolle spielt, sondern nur diese Leidenschaft mit in dieses Zukunft-Neudenken zu gehen, und hatten da emotionale Tage, weil wir hatten auch Kinder und Jugendliche aus Palästina und Israel, wir hatten Kinder und Jugendliche aus Russland und der Ukraine und aus den unterschiedlichsten Gebieten und was dann auch emotional zusammenkommt, aber so stark dieses Bedürfnis, eigentlich eine Welt gemeinsam gestalten zu wollen.
Und wie finanziert sich das? Wo suchen Sie sich Unterstützer, um das zu betreiben?
Naja, das ist noch so ein bisschen ein Problem. Wir sind auf Stiftungen und vor allem auf Stiftungen zugegangen und konnten auch die ersten beiden Malen so einigermaßen machen und auch nur im Ehrenamt. Und haben jetzt das dritte Mal leider 25 nicht hinbekommen, weil wir einfach die Gelder nicht zusammengekriegt haben, die notwendig sind. Allerdings auch unsere Kraft ziemlich am Ende war, aber sind jetzt guten Mutes, das 2026, das im Juli wieder gebucht, das Kongresszentrum wieder hinzubekommen, wenn wir denn die Unterstützung finden.
Das heißt, Sie suchen noch für das Weltkinderforum 2026 noch Unterstützerinnen und Unterstützer.
Ganz, ganz dringend, ja.
Wenn wir jetzt zum Abschluss unseres Gespräches nochmal einen Rat von Ihnen holen dürfen, Bernhard Handel. Was raten Sie Erwachsenen, damit Kinder besser spielen können in Deutschland?
Ja, ich rate Ihnen ganz, ganz eindringlich und ja, den Kindern die Zeit zu geben, wirklich ins freie Spiel zu kommen. Nicht ins vorgedachte Spiel, nicht ins organisierte Spiel, sondern einfach ihnen die Freiräume zu schaffen, damit sie spielen können. Astrid Lindgren hat ja mal so wunderbar über ihre Kindheit gesagt, dass wir uns nicht zu Tode gespielt haben, ist ein Wunder. Dass wir ein bisschen was von diesem Bullerbü, ein bisschen was von diesem, die Kinder wieder wirklich Kind sein lassen, und eine Kindheit, die gut und gelingend ist, braucht das freie Spiel.
Vielen Dank, Bernhard Handel, Spielplatzentwickler, Kulturvermittler, heute hier in WDR 5. Neugier genügt in der Redezeit, warum der Spielplatz auch eine politische Entscheidung ist. Vielen Dank für dieses Gespräch, Bernhard Handel.
Ja, ich danke.
WDR 5.